Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HSV Insight Fanclub Podcast. Und wie immer mir gegenüber Max. Moin Max.
Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wir wollen heute in der neuen Folge mit euch die aktuellsten Themen durchgehen. Dabei sind zum Beispiel die Choreo vor dem Spiel gegen Elversberg. Dann natürlich das Spiel an sich. Wir sprechen über Steffen Baumgart. Wir sprechen über Stefan Ambrosius, der leider jetzt etwas länger mit einer komplizierten Verletzung ausfällt. Und über ein 10-jähriges Jubiläum beim HSV. Und das alles heute mal wieder zu zweit, denn wir haben für heute uns einfach mal keinen dazu geholt, zur Überraschung. Also zurück zur Altbewährten. Nein. Max, lass uns gleich anfangen mit der Choreo. Sag mir mal erstmal, ich meine, wir waren natürlich im Block und quasi jetzt Mittäter, wenn man das total überdramatisieren möchte, wie einige Zeitungen das getan haben oder auch durchaus der Verein in seiner Stellungnahme. Erzähl mal was. Sag mir mal, was dir so im Kopf rumgeht zu dieser Choreo.
Ja, also erstmal unabhängig davon, ob man das jetzt inhaltlich gut findet oder nicht, einfach wieder schönes, starkes, geschlossenes, optisches Bild von der Nordtribüne. Und gefällt mir. Ja, du bist auf jeden Fall Mittäter, weil ich habe gesehen, du hast so eine blaue Pappe gehalten.
Ich habe eine blaue Pappe gehalten, ja, genau. Man muss vielleicht tatsächlich, bevor wir das jetzt vergessen, dazu natürlich einmal sagen, was auf der Choreo überhaupt drauf stand. Es war oben am Block 25 oder am B-Rang, so, da war ein Banner befestigt, niemals Freund, niemals Helfer, im A-Rang ganz unten dann ganz Hamburg hasst die Polizei und in der Mitte dieses Polizeisymbol, was man auch so von den Mützen und von der Uniform halt kennt, zweckentfremdet mit ACAB in der Mitte, umgeben von Blau und dann im weiteren Verlauf der Nordtribüne umgeben von Schals. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, für mich ist es immer dieses Aktion-Reaktionsprinzip. Und man muss es jetzt mal ganz klar benennen. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Polizei und auf der anderen Seite haben wir die Ultras. Und das ganz unabhängig vom Verein jetzt. Ja? Diese beiden, die mögen sich nicht. Also wann immer die aufeinandertreffen, gibt es Ärger. So, es gibt mal Auslöser, die sind ein bisschen derberer Art. Es gibt mal irgendwie keine großartig ersichtlichen Auslöser. Und das ebenfalls auf beiden Seiten. Es gibt natürlich nicht nur solche und solche auf jeden Seiten, es gibt natürlich solche und solche auf jeden Seiten. So rum.
Und dann gibt es noch ganz andere.
Es gibt nicht immer nur schwarze Schafe auf der einen Seite und auf der anderen Seite nur Engel. Das ist beides sehr ausgeglichen, bunt gemischt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und nach einem solchen Polizeieinsatz darf man sich meiner Meinung nach nicht über so eine Choreo wundern. Und, das muss man nochmal dazu sagen, erstmal ist so eine Choreo sehr viel besser als irgendwie Gewalt. Zum anderen ist es so, dass natürlich die Fanszenen dieses Stilmittel eben schon immer genutzt haben und auch immer nutzen werden. Und dass natürlich desto mehr man auswärts fährt, desto mehr hat man eben auch ungewollten Kontakt mit der Polizei, selbst wenn jetzt irgendwer mal was getan hat an irgendeinem Spieltag und an einem anderen Spieltag nicht, also du gerätst halt immer mit der Polizei aneinander und das führt natürlich dann bei diesen beiden Gruppen, die sich eh nicht wirklich abkönnen, zu Spannungen. Ich finde die Choreo jetzt nicht zu viel, das Statement vom Verein fand ich dann doch auch wieder schwach, weil es einfach den Fan als böse darstellt, die Polizei als gut und aber eben außer Acht lässt, was in Bergedorf da eigentlich vorgefallen ist in diesen 6-7 Stunden. Und deswegen, ich kann damit leben. Es ist halt ein Stilmittel und in diesem Stilmittel wird halt auch oft die rhetorische Figur der Übertreibung genutzt. Und ja.
Ja, ich finde auch, das wird alles ein bisschen heißer gekocht, als es dann schlussendlich ist. Man kann es, wie gesagt, man kann es inhaltlich gut finden, man muss es inhaltlich nicht gut finden. Aber du sagst es ja auch schon, also da sind zwei Seiten, die sich jetzt erstmal ja vielleicht nicht so gut finden. Und dass da nach dem, ich nenne es jetzt einfach mal Vorfall in Bergedorf oder nach einfach diesem Polizeieinsatz, dass da noch was aus der HSV-Fanszene kommt, das war klar. Ja.
Ja, viel mehr Zeit muss man dem Ganzen nicht widmen. Es ist einfach, wurde gezeigt, ich fand, sie sah auch gut aus, so, also.
Optisch schönes, wie gesagt, geschlossenes Bild, inhaltlich, ja, kann man was sagen. Mir hat irgendwie ein gewisser Witz gefehlt, aber, also ich mag das eigentlich bei Choreos oder bei Spruchbändern, wenn das immer in so eine humoristische Art und Weise geht, aber ja, war in Ordnung.
Dann lass uns direkt zum Sportlichen kommen. Wir hatten ein Heimspiel gegen Elversberg, das dann angepfiffen wurde, kurz nach dieser Choreo. Und am Ende stand ein 1:0-Sieg für den HSV. Erste Halbzeit, also hast du dir nochmal Highlights angeguckt jetzt irgendwie oder gar nicht mehr?
Ich habe mir die Highlights nochmal angeguckt und wir müssen da ein bisschen vorgreifen. Nämlich bevor du ins Spiel startest, würde ich einmal sagen, also die Aufstellung, ich war schon mal sehr überrascht, dass man sich für Matteo Raab im Tor entschieden hat und Steffen Baumgart hat ja auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, wer jetzt Torhüter ist, der bleibt es bis zum Ende der Saison, also Verletzungen etc. natürlich ausgeschlossen.
Wobei er das nachher revidiert hat, ne? Hast du das auch mitbekommen?
Nee, das habe ich. Also, ich habe die Pressekonferenz,
Nach dem Spiel gesagt, ich werde mir das. Also, er wird sich beide angucken. Jetzt hat Matteo den Vorzug bekommen und es klang so, als würde in den nächsten Spielen er das noch beobachten. Also, weil er sagt, nach einer Woche kann ich mir kein ganzes Urteil bilden. Jetzt gerade hat erstmal Matteo die Nase vorne, weil hier war ein Ist-Zustand. Und das gucke ich mir jetzt an und wenn ich dann eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die auch und dann kommuniziere ich das auch ganz klar. Also, ich glaube, noch ist das Ding gar nicht durch für Matteo.
Ja. Was mich sehr freuen würde, weil ich bin einfach ein großer Heuer-Fan. Ferro ist my man, aber schlussendlich kriegt jeder vollste Liebe und vollste Unterstützung, wer auch immer dieses Trikot trägt und Teil dieser Mannschaft ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, fand ich das schon überraschend und ich kann natürlich da auch den Trainer verstehen, dass er sagt, er möchte dieses Thema schnellstmöglich zumachen. Der HSV muss sich auf andere Dinge konzentrieren. Und wenn du da jetzt noch 3-4 Wochen drüber diskutierst, ja, wer steht dann überhaupt im Tor, hast du halt eine Baustelle, die es eigentlich nicht geben muss.
Wie fandst du Matteo, wenn wir jetzt schon bei ihm sind, wie fandst du Matteo so insgesamt im Spielverlauf?
Fand ich gut, ja. Also wirkte schon mal sicherer als gegen Hansa Rostock. Generell die ganze Mannschaft wirkte da natürlich auch sicherer. Das System, was Baumgart so ein bisschen implementiert, beziehungsweise was man schon in Ansätzen sehen konnte, glaube ich, tut der Mannschaft sehr gut. Dass natürlich da auch noch nicht alles am ersten Spieltag mit dem neuen Trainer nach 4 Trainingstagen sitzen kann, das ist auch klar. Deswegen, aber ich glaube, wenn wir die Mannschaft in 3-4 Wochen sehen, sehen wir fußballerisch eine sehr starke Mannschaft, die noch viele Punkte holen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt alle Punkte holen, die noch möglich sind. Lass mich da aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Ja, wir waren dann eben beim Thema der Startaufstellung. Da kommen wir jetzt nochmal zurück. Also Matteo Raab hatten wir jetzt gerade. Ramsey Königsdörfer hat Jean-Luc Dompé ersetzt. Bastian Schonlau wieder zurück. Und alles andere war eigentlich wie erwartet.
Wobei Hatsche Kadunic war ja auch so ein bisschen überraschend in der Startaufstellung.
Ja, wobei er anscheinend Ambrosius schon angeschlagen war. Zu dem kommen wir ja dann nachher auch noch. Dann blieb ja nicht mehr viel übrig.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja. Generell, ich fand, das war insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung eigentlich sogar vom HSV. Also es war auf jeden Fall, es war Veränderung zu spüren. So fangen wir vielleicht damit an. Es war definitiv Veränderung zu spüren. Ich denke, man hat auch gesehen, dass die Spieler sich ein bisschen sicherer gefühlt haben. Und im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass das Ganze ein Stück weit schon die Handschrift von Steffen Baumgart trägt. Nichtsdestotrotz, und das hat ja Steffen Baumgart dann nach dem Spiel auch ganz deutlich gesagt, müssen die ganzen Abläufe halt erstmal noch rein. So, also das waren so erste Ansätze. Ich fand die sehr gut. Ich finde, wir haben gegen einen teilweise doch sehr tiefstehenden Gegner uns auch eine ganze Ecke an Chancen raus erarbeitet. So, und haben dann am Ende, ich gucke jetzt hier nochmal eben auf die Statistik, 18 Schüsse gehabt, 7 aufs Tor, 7 daneben, 4 geblockte, 2 Großchancen. Da zählt übrigens die, die zum Tor geführt hat, nicht mit zu. 2 Großchancen vergeben, 3 Tempogegenstöße, 3 Schüsse aus Kontern. Also es ist einfach insgesamt schon auch so mit der Intensität, das merkt man schon, auch mit dem, was mehr gelaufen wird. Obwohl, und jetzt kommen wir ja zu dem, kommen wir kurz einmal zu dem Punkt, den ich jetzt die letzten Wochen auch immer wieder gesagt habe, die Laufleistung in Kilometern ist völlig irrelevant, denn der HSV ist 1 Kilometer weniger gelaufen in dem Spiel als der SV Elversberg. Trotzdem gewonnen. Und war trotzdem die bessere Mannschaft.
Ja, das stimmt. Als irrelevant würde ich sie trotzdem nicht bezeichnen, weil du ja häufig dann ein gewisses Bild einfach über mehrere Spiele hast und seit dem Walter sind wir teilweise 10, 15 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner.
Einigen wir uns auf nicht maßgeblich.
Am Ende ist es keine spielentscheidende Statistik in den meisten Fällen, aber du kannst am Ende einiger Wochen da schon ein gewisses Muster erkennen und wenn du immer wieder beispielsweise jetzt einfach Tim Walter, also wenn du da siehst, wie viele Spiele gelaufen sind und wenn du dann guckst, dass du in jedem Spiel irgendwie um die 15 Kilometer weniger läufst als der Gegner, dann wäre das vielleicht eine Sache, wo man theoretisch mal ansetzen hätte können.
Ja, aber ich verstehe es schon. Wenn wir jetzt schon gerade auch dabei sind, wollen wir direkt mal über den Man of the Match sprechen?
Ja, wollte ich nämlich mit dir auch machen, weil wir sind natürlich immer sehr früh schon im Stadion und sehen dann, wie sich die Spieler warm machen. Und ich habe vor mir jemanden gehabt, der sich beim Warmmachen sehr stark über Königsdörfer aufgeregt hat, weil er halt keinen Ball beim Warmschießen ins Tor gekriegt hat.
Könnte jeder gewesen sein.
Könnte jeder gewesen sein, ja, war aber nicht jeder.
Nee.
Und dieselbe Person hat sich in der Halbzeitpause auch nochmal drüber aufgeregt, dass Königsdörfer so 1-2 gute Chancen
könnte jeder gewesen sein.
Versiebt hat. Ja, könnte jeder gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall zu der Person gesagt, die soll doch mal bitte ein bisschen den Ball flach halten, wenn Königsdörfer am Ende des Spiels 1-2 Tore schießt. Ja, also das war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung zu den Wochen davor, gerade zum Rostock-Spiel.
Ja, und trotzdem bleibe ich dabei. Der Typ, der muss mindestens 3 Dinger machen an dem Spieltag, ganz ehrlich.
Also, ja, und die Erwartung habe ich halt bodenlose
Frechheit, dass der Junge da mit einem Treffer nur rausgeht und Anspruch. Oh, da kriege ich schon wieder Puls. Der Typ stellt Ansprüche auf eine Startelf, vergibt 2 Großchancen, haut dann ein Ding lucky mit seinem linken Fuß ins kurze Eck oben rein. Aber
welches sogar sein
schwacher Fuß rechts in die Ecke schießen, das kriegt er dann nicht hin. Und oh, das ist ja, also zu meiner Verteidigung ist genau das, was Steffen Baumgart nach der Pressekonferenz auch gesagt hat. Kai-Uwe Hesse von der Bild hat gefragt, oder hat er angemerkt, dass Königsdörfer ja ein sehr ansehnliches Spiel gemacht hat. Da hat Steffen Baumgart gesagt, nein, er hatte einfach nur eine richtige Aktion, ist tief gegangen und hat das Tor gemacht. Aber generell muss er da mehr rausholen heute. Und das sehe ich ganz genauso. Und ganz ehrlich, das kann natürlich jetzt nicht alles sofort nach Steffen Baumgarts Antritt beim HSV geändert werden, das ist mir auch klar. Und ich freue mich trotzdem für Renzi, verstehe das nicht falsch. Ich freue mich trotzdem für ihn, dass er das Tor gemacht hat. Ich gönne es ihm auch, hat ja auch für seinen verstorbenen Cousin dann den Jubel gemacht. Und trotzdem muss da mehr kommen, weil gegen andere Mannschaften, wie eine Mannschaft, die am 32. Spieltag im Volkspark kommt, da darfst du dir das nicht leisten. Da musst du, wenn du Startelf spielen willst, sowieso. Und da, deswegen sehe ich Dompe auch aktuell einfach ganz, ganz klar vor Ransford Königsdörfer. Immer noch. Auch wenn er sich jetzt gesteigert hat im Vergleich zu vorher. Auch wenn das keine große Kunst ist, meiner Meinung nach. Dompe ist da einfach momentan, der fehlt halt auch mehr das Spielglück. Das mag auch sein. Der spielt natürlich auch viel, auch das darf man nicht vergessen. Im Endeffekt freue ich mich für Renzi, aber ich stehe zu dem, was ich da vor dem Spiel und in der Halbzeit zu dir gesagt habe. Der muss einfach da mehr draus machen und wer Ansprüche auf eine Startelf stellt und dann so zwei große Chancen liegen lässt, der sollte vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen, wenn man dann gefragt wird zur eigenen Situation.
Ja, das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Grundsätzlich habe ich halt nicht den Anspruch an den Spieler, dass da jetzt auf einmal alles funktioniert, nur weil sich der Trainer irgendwie gewechselt hat oder so, sondern mir geht es darum, dass er sich entwickelt und dass er zeigt, dass er trotz allem irgendwie Bock auf den Verein hat und jetzt mehr Bock hat unter dem neuen Trainer. Und da sehe ich auf jeden Fall eine richtige Richtung. Wenn er uns jetzt in jedem Spiel ein Tor schießt, dann kann er auch mal eine 100%ige oder eine 200%ige verschießen.
Wenn wir gewinnen, ja.
Das ist immer noch ein Zweitligaspieler. Also ich erwarte jetzt nicht von dem 3 bis 4 Tore pro Spiel oder so. Ich
bitte dich, im 1 gegen 1 gegen den Torwart.
Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.
Den Run in Hannover, den Run, den er in Hannover hingelegt hat, wie er da zwei Leute, auch körperlich, da, die an ihm rumgeruppt haben, von sich ferngehalten hat und dann das Tor gemacht hat. So eine richtige Willensleistung. Und ja, eigentlich war die eine Aktion gegen Elversberg eine richtige Kopie davon. Und da ist keine Spannung im Körper. Also,
ja, da hat er aber, glaube ich, auch ein ganz anderes Standing, auch in der Mannschaft. Selber irgendwie war er auf einem ganz anderen Level vom Selbstbewusstsein. Und ich hoffe einfach, das kommt wieder. Dann ist das vermutlich die beste Verpflichtung, die wir im Winter getätigt haben, wenn Königsdörfer da wieder an die Vorsaison anknüpfen kann.
Und dann kann ich dir sagen, dann bin ich der Erste, der zu dir kommt und sagt, ich habe ja gesagt, wir sollen ihn holen. Also, ja, ich freue mich ja. Ich würde es mir auch wünschen, dass es für ihn besser läuft. Gar keine Frage, weil ich habe ihn mir ja nun damals im Podcast gewünscht, nachdem Dresden abgestiegen ist. War einer meiner Wunschkandidaten und ich finde ihn auch nach wie vor, halte ich ihn immer noch für einen guten Kicker. Was mich aber halt immer stört, ist diese Differenz zwischen Anspruch und Realität. So, dass er spielen will an und für sich, ja, kann ich komplett nachvollziehen, gar kein Problem. Aber muss man das dann nach außen dringen lassen, wenn man aktuell an seine eigene Leistungsgrenze nicht rankommt? Muss man das dann nach außen bringen, so, weiß ich nicht. Also das finde ich unsexy, ist übrigens ein Move, für den wir heuer Fernandes immer gelobt haben, auch nachdem er degradiert wurde.
Mehrfach.
Für Pollersbeck oder für Sven Ulreich, ne, der hat sich da nie beschwert. Und Königsdörfer macht jetzt so ein bisschen einen auf Mimose, muss ich ehrlich sagen.
Das finde ich. Ja, wobei man natürlich auch. Also es gibt natürlich immer zwei Seiten. Der Spieler war unglücklich, der Spieler wollte weg, der Verein hat ihn nicht gelassen. Weder letztes Jahr im Sommer noch im vergangenen Winter. Da kann ich dann auch aus Spielersicht rein theoretisch nachvollziehen, dass der Spieler dann sagt, okay, dann wähle ich halt irgendwann den Weg an die Öffentlichkeit, um da so ein bisschen auch vielleicht den Druck auf den Verein zu erhöhen. Ob man das jetzt machen muss, das sei mal halt dahingestellt, aber ich kann den Spieler da grundsätzlich verstehen, wenn ich sage, also wenn der Spieler sagt, so, ich bin unglücklich, ich kommuniziere, ich möchte weg, ich darf nicht weg, weil der HSV sagt natürlich auch, okay, wir haben hier...
Ja, aber dann darfst du keinen Vertrag unterschreiben.
Ja, aber ja, das weißt du ja im Vorfeld nicht, also nach der letzten Saison, die ja wirklich sehr gut für Königsdörfer lief, wir wissen ja auch nicht, was da irgendwie das Tischtuch zwischen ihm und Tim Walter irgendwie zerschnitten hat.
Ja, das stimmt.
Und so, deswegen, dass sich da dann eine Meinung irgendwie auch nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren ändert, das finde ich völlig okay. Und
ja, aber nichtsdestotrotz macht das in der Öffentlichkeit kein gutes Bild. Also es
hilft natürlich nicht.
Kein gutes Bild auf den Spieler Ransford Königsdörfer. Dass er da so reagiert. Weil
aber also das kann man ja im modernen Fußball dann kritisieren. Da gibt es halt dann genügend Vereine, die sagen, ja, dann komm halt zu uns. Ob das dann bei denen halt genauso läuft, ist halt erstmal ja nebensächlich. Aber wie gesagt, wenn der Spieler halt die internen Wege wählt und der Verein halt dann am Ende sagt so, nee, du bist hier irgendwie ein heißes Eisen für uns und wir würden dich schon gerne länger halten, aber du kriegst halt deine Spielzeit nicht, aus was für Gründen auch immer und kannst mit dem Trainer nicht, finde ich das legitim, wenn du halt irgendwann sagst so, okay, ich gehe jetzt hier halt einen anderen Weg.
Ja, wir wollen ihn aber nicht nur kritisieren, denn in der zweiten Hälfte wäre das Ganze ohne Ransford Königsdörfer vielleicht auch anders abgelaufen. Ich finde erstmal generell, erste Halbzeit und zweite Halbzeit hatte der HSV das Spiel eigentlich im Griff. Also wir waren, ich hatte auch, ist natürlich immer ein bisschen merkwürdig, das so zu sagen, aber ich hatte das Bauchgefühl, dass wir stabiler sind und ich hatte nicht so dieses Zitterige wie in den letzten Spielen unter Tim Walter irgendwie so in mir. Also ich glaube, da ging es uns allen so. Dann in der 53. Minute ein guter Ball auf Bobby Glatzel, der dann den startenden Königsdörfer sieht. Guter Pass von Bobby, auf jeden Fall. Stark. Bei dir hat es geklingelt. Geh mal an die Tür. Ich erzähle eben weiter. Glatzel bekommt da den Ball, schafft es dann sehr stark, da den Ball zwischen zwei Spielern durchzuspitzeln. Königsdörfer nimmt ihn dann auch wirklich gut mit, schließt ihn wirklich sehr sauber ab und haut ihn dann halt mit dem linken Fuß, mit seinem schwachen linken Fuß ins kurze obere Eck. Da hat der Torwart keine Chance, der Verteidiger kommt nicht hinterher und dann steht es 1-0 für den HSV. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer Glatzel den Ball da auf den Fuß gelegt hat. Ist aber auch nicht wichtig. Erstmal natürlich eine starke Stürmerqualität von Bobby Glatzel, dass der diesen Pass überhaupt so spielen kann. Und Königsdörfer, ja, das Tor gibt ihm recht. Ja, wer trifft, hat recht. Ist genau wie Medizin, die nicht schmeckt, die hilft. Wollte ich gerade sagen. Nein, die Medizin, die hilft, die hilft. Und in dem Fall trifft das auch auf Königsdörfer zu, weil er da eben das Ding gemacht hat und damit dann auch letztendlich von den HSV-Fans zum Matchwinner gekürt wurde. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Prozent. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ist aber auch egal. Er ist Matchwinner geworden, also Man of the Match. Und in dem Fall dann natürlich trotzdem, trotz der Kritik, Glückwunsch an Königsdörfer zum Treffer und zur Auszeichnung.
Ja, doch, alles in allem würde ich auch mitgehen. Ungefährdeter und insgesamt auch verdienter Sieg. Elversberg hatte, ich glaube, kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein paar Momente. Da war Raab dann zur Stelle.
Ja, ich glaube, hatte eine gute Chance kurz vor Schluss.
Ja, genau. Und dann also immer so kurz vor Ende der Halbzeit sind die nochmal so ein bisschen Sky auf der Kiste gekommen. Und ja. Aber alles in allem souveräne Leistung. Ich gehe da mit dir. Der HSV wirkte alles in allem ein bisschen gefestigter. Kalunic hat mir auch gut gefallen, wirkt ein bisschen sicherer. Man hat gesehen, okay, der Torhüter steht nicht so hoch. Die Verteidigung insgesamt steht nicht so hoch. Und da gab es hinterher von Steffen Baumgart, da gehen wir bestimmt gleich auch nochmal ein, ja, so ein bisschen das ein oder andere, was er dann auch noch zu gesagt hat.
Ja. Vorher sei aber mal gesagt, wir haben ab der 64. haben wir gewechselt. Wir haben alle Wechsel aufgebraucht. Und wir haben zu Null gespielt. Ja. Das sollte man auch noch mal klar hervorheben. Poreba kam für Reis, Suhohn für Königsdörfer, beide in der 64. In der 75. kam Nemet für Glatzel und in der 80. Zunali für einen hier als angeschlagen gekennzeichneten Bakariata und Noah Katterbach für Miro Muheim.
Ja, wir haben lange Bälle aus der Verteidigung gesehen. Was ja unter Tim Walter auch nicht war, da war es ja häufig, dass man sich kurz rauskombiniert hat aus der eigenen Hälfte. Da hat man unter Baumgart jetzt nicht den langen Ball auch mal gescheut.
Viel, viel entschärfender. Also ja. Die Bälle wurden eher mal entschärft, als dann irgendwie nochmal sich zu drehen oder sonst irgendwas.
Ja, und ja. Wie gesagt, also dann kommen wir gleich zu Baumgart oder willst du noch was?
Ja, nee, mach.
Okay, ja, also Baumgart hat dann hinterher, ich glaube auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war es, eben beispielsweise Dennis Hadžikadunić gelobt und meinte, dass das halt ein richtig guter Innenverteidiger ist, der sehr gut verteidigt.
Hat er auch gut gemacht am Wochenende, finde ich.
Ja, der sehr gut verteidigen kann und dass halt ein Innenverteidiger in erster Linie eben verteidigen sollte und vernünftig ein Aufbauspiel verfügen muss und dass das eben bei Dennis der Fall sei. Ja, und auch generell hat Baumgart so ein bisschen ja auch in den Interviews oder auf der Pressekonferenz dann ja schon sehr gesagt, dass eben Walters Spielidee nicht seine ist. Meinte dann eben so, also wie gesagt, man hat ja gesehen, dass Matteo Raab beispielsweise nicht so stark im Aufbauspiel als Torhüter einbezogen war, wie das davor noch unter Tim Walter war. Und Baumgart meinte dann auch eben, dass ein Torwart in erster Linie auf der Linie sein soll und eben kein Zehner ist. Was vielleicht auch so ein bisschen gegen den Daniel Heuer Fernandes spricht, weil der ja schon seine Stärken auch im Spielaufbau hat, hinten raus, stark im 1 gegen 1 ist. Natürlich auch stark auf der Linie, aber Ferro hat in erster Linie, glaube ich, wenn man an den denkt, andere Stärken.
Ja, also ich finde, wir haben ja ein Luxusproblem auf der Torhüterposition. Ne?
Das sowieso.
Jetzt muss man sagen, Sven Höh hatte wohl Angebote aus der Bundesliga, hat jetzt beim HSV seinen Vertrag verlängert. Eine Vertragslaufzeit hat der HSV nicht genannt, ist ja der Torwarttrainer bei uns. Und mit Heuer und mit Matteo haben wir wirklich ein Luxusproblem. Das darf man nicht vergessen. Ich weiß nicht. Also wirklich, ich bin mir nicht so sicher, ob die Messe schon gelesen ist, ob die Nummer 1 unter Baumgart jetzt wirklich schon feststeht mit Matteo. Ich könnte mir auch gut vorstellen, weil er, wenn ich das, also schaut euch das sonst nochmal an, die Pressekonferenz nach dem Spiel, da hat er auf die Frage sowas gesagt wie, also auf jeden Fall wortwörtlich hat er gesagt, es war eine Ist-Situation und beide sind auf Augenhöhe. Und dadurch hat er halt daran erstmal nichts geändert. Das kann sich aber jetzt in den nächsten 1-2 Wochen auch noch verändern. Ich bin mal gespannt, ob es das wird oder nicht und ob Matteo am Ende den Vorzug bekommt oder Heuer Fernandes. Das ist dann die Frage der Fragen.
Ja, unabhängig, wer dann jetzt die Nummer 1 im Tor ist, würde ich mir einfach wünschen, dass Baumgart das Thema fix zumacht. Weil das sonst einfach, wenn das nachher in die Crunch-Time geht, so die letzten 5 bis 10 Spieltage, die jetzt ja sich so langsam einläuten, dann musst du den Fokus auf was anderes haben und kannst dich da eigentlich nicht noch mit rumschlagen. Weil das natürlich auch immer was von außen ist und was da ja auch so ein bisschen ja dann eben auch für Unruhe sorgen kann und so. Deswegen ist man einfach gut bedient, wenn man solche Personalentscheidungen frühzeitig zumacht.
Ja.
Unabhängig davon, dass ich natürlich eher für Ferro im Tor wäre. Einfach weil, gar nicht weil Matteo Raab so ein Schlechter ist. Der hat mehrfach gezeigt die Saison, dass er es kann. Aber ja, Ferro einfach dadurch, dass er halt schon länger ja die Nummer 1 ist, mehr Spielerfahrung hat und so ganz andere Körpersprache im Strafraum hat, ganz andere Strafraumbeherrschung hat. Und auch als Führungsspieler ich den immer sehr wichtig empfand. Und das sind eben Sachen, woher sollen die jetzt bei Raab auch kommen? Ja, das kommt über Spielerfahrung dann schlussendlich.
Ja.
Und ja.
Okay, dann lass uns über den Trainer sprechen, über Steffen Baumgart. Ich finde es erstmal bemerkenswert, wie laut der Mann pfeifen und brüllen kann. Und zusätzlich, dass er bei 7 Grad und Regen im T-Shirt mit Cap an der Seitenlinie steht und die ganze Zeit so aktiv ist, dass du denkst, alter Schwede, dass der Typ überhaupt noch eine Stimme hat nach dem Spiel, ist bemerkenswert. Mir gefällt das. Mir gefällt dieses aktive Coachen, weil das mir auch ein Gefühl davon vermittelt, dass der Trainer aufmerksam zuschaut und fachlich zuschaut und nicht jetzt da einfach guckt, um irgendwie Fußball zu gucken sozusagen. Und ja, deswegen gefällt mir das sehr gut.
Ja, also ich glaube, Steffen Baumgart als Typ, den hat man einfach gern, egal ob, also auch wenn er eine starke Medienpräsenz hat, was so die ein oder andere Person, kann ich mir schon vorstellen, abschrecken kann, ist es trotzdem, glaube ich, irgendwie ein cooler Typ, der auf jeden Fall deutlich lockerer rüberkommt als Tim Walter. Und ja, es ist einfach frischer Wind. Mir wird kalt, wenn ich ihn da schon an der Seitenlinie sehe mit T-Shirt und seiner Schiebermütze im HSV-Design jetzt. Und ja, aber als Trainer gefällt er mir auf jeden Fall sehr gut bisher. Auch der HSV hat letzte Woche auf seinem YouTube-Channel so ein Inside-Training veröffentlicht. Finde ihn sehr kommunikativ. Finde es auch gut, dass er so Dinge vereinfacht und eine klare Spielidee hat. Ich kann eigentlich nichts Schlechtes über Steffen Baumgart aktuell sagen.
Ja. Ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen sehr früh, um sich ein gesamtes Bild zu machen. Ja, und sicherlich wird es auch mal Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer geben. Das ist das natürlich trotzdem auch immer. Aber ich finde schon, man hat auch bei den, also im Stadion unter den Leuten gemerkt, so, okay, da ist jetzt was passiert. Also so mit der Stimmung. So,
ja, definitiv. Also viele haben ja zuletzt auch mit Tim Walter gefremdelt. Der ja auch
zum Beispiel.
Ja, der ja auch einfach eine sehr eigene Art hat. Man muss allerdings sagen, Tim Walter hat ja auch irgendwie in seiner Zeit als HSV-Fan sehr, sehr viel erlebt. Sei es die zwei Relegationsspiele gegen Hertha und gegen den VfB Stuttgart. Sei es die Thematik rund um Mario Vuskovic. Die Thematik rund um Bakary Jatta, das Verfahren wurde ja erst im Zuge von Tim Walters Amtszeit dann schlussendlich irgendwann mal eingestellt. Solche Geschichten, die ganze Geschichte mit Wüstefeld, Jansen und Co. Also Tim Walter hat in seinen 2,5 Jahren Amtszeit wirklich viel erlebt beim HSV. Ja. Und ja, ist halt auch irgendwo, wie er ist. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass dann einfach gegebenenfalls manchmal die Reißleine da einfach kürzer wird. Das hatte ich letzte Saison in der Rückrunde ganz stark das Gefühl, wo so der ein oder andere Medienauftritt von Tim Walter in meinen Augen mir fehlt da gerade so das richtige Wort, einfach schwer zu ertragen war. Ja, ob das in Karlsruhe war nach der Niederlage, wo er meinte, die Leute, die jetzt hier singen, nie mehr erste Liga, die wissen noch gar nicht, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen. Dann irgendwelche Auftritte in Magdeburg, die Pressekonferenz nach dem Kaiserslautern-Spiel mit dem ich gucke keine zweite Liga.
Wobei, das stimmt so nicht.
Das ist auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen.
Er hat gesagt, er guckt keine zweite Liga, ja, aber auf die Gegner bereiten sie sich natürlich trotzdem vor.
Ja, und natürlich.
Wurde halt auch, ich gucke keine zweite Liga gedreht, so, er würde sie nicht informieren.
Ja, und es ist, ich glaube, er schob dann auch den Satz hinterher, wir bleiben bei uns, wobei ich dieses wir bleiben bei uns auch dann zum Ende nicht mehr hören konnte.
Steffen Baumgart übrigens jetzt in der PK nach dem Spiel auch gesagt.
Ja, wobei das ist dann ja auch so ein bisschen das Unfaire. Steffen Baumgart ist neu, dem verzeiht man eher Sachen als jemandem, der 3 Jahre da ist und seit 3 Jahren mehr oder weniger dasselbe erzählt. Schlussendlich kann Tim Walter ja erzählen, was er will. Solange die Ergebnisse stimmt, hat er recht. Und ja, wenn die Ergebnisse halt nicht stimmen und du verlierst in Karlsruhe und in Magdeburg und du sagst, aber wir spielen nächstes Jahr Bundesliga, dann fällt dir das halt auf die Füße, wenn du danach wieder zweite Liga spielst.
Ja.
Ja, so. Und ich glaube, jeder HSV-Fan weiß auch, was, oder jeder Fußballfan an sich weiß auch, was Tim Walter damals gemeint hat mit hier, ich gucke keine zweite Liga und wir bleiben bei uns. Nichtsdestotrotz, wenn du dann 2-0 beim ersten FC Kaiserslautern verlierst, dann fällt dir das halt hinterher auf die Füße.
Ja. Ja. Ja, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt vielleicht. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wie unerträglich und unsäglich diese Pressescheiße ist. Und naja. Lass uns, oder wolltest du noch was zu Steffen Baumgart sagen?
Nö.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu einer wirklich unglücklichen Personalie und das ist Stefan Ambrosius. Der hat sich eine Schambeinentzündung zugezogen, die bis in den Bauch geht, glaube ich, irgendwie.
Ja, es ist also eine sehr komplizierte Schambeinverletzung. Irgendwie mit Entzündung der Schambeinfuge, der Schambeinknochen ist betroffen und auch umliegende Strukturen wie eben ein unterer Teil der Bauchmuskulatur, Adduktoren und Faszien. Leider lässt sich da eben nicht genau sagen oder lässt sich überhaupt nicht großartig prognostizieren, wie lange der Spieler ausfällt, weil da eben so viele Bereiche des Körpers irgendwie betroffen sind.
Kann von sehr kurz bis sehr lang alles sein. Ich glaube, 3 Wochen bis 6 Monate oder so hieß es irgendwie. Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Das ist nicht wie bei einem Bruch oder so. Das ist natürlich ätzend. Das ist natürlich echt ätzend. Also Stefan Ambrosius wird uns erstmal fehlen. Wie lange, kann jetzt aktuell noch keiner genau sagen. Das werden dann erst Untersuchungen in, keine Ahnung, vielleicht in 2 Wochen oder so. Wenn die jetzt anfangen, ihn zu behandeln, werden die vielleicht in 1-2 Wochen mal gucken, wie es aussieht. Und dann kann der HSV da vielleicht dann hoffentlich mal mehr sagen. Das ist natürlich für Stefan echt ungünstig. Vertrag ist noch nicht verlängert. Läuft aus im Sommer jetzt, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Läuft jetzt aus. Hatte ja eh zuerst keinen allzu guten Stand, hat sich dann aber durch die Sperre von Mario und die Leistung von Ramos und Hatzi Karunic in die Startelf gearbeitet. Und jetzt, ja, jetzt sowas. Das ist natürlich extrem ärgerlich.
Ja, gerade auch zu dem Zeitpunkt. Also eigentlich stehen ja um diese Zeit Vertragsgespräche an. Ja, ist auf jeden Fall ärgerlich für den Jungen. Kriegt jetzt Schmerzmittel, hat Trainingsverbot, kriegt sicherlich auch irgendwas Entzündungshemmnis.
Ja.
Und dann wird da einfach von Zeit zu Zeit geguckt, wie sich das entwickelt.
Ich habe gestern oder vorgestern hier mit Janne auf der Couch gesessen, hat sie mir einen Beitrag gezeigt von einem Fußballer, der einen Schienbeinbruch hatte und jetzt wieder einen Schienbeinbruch hat.
Mhm.
Also kurz nach dem ersten Schienbeinbruch, nachdem er dann wieder fit war, direkt wieder Schienbeinbruch an der gleichen Stelle.
Heißt das zufällig Anzi Suhun?
Nee, nämlich nicht. Aber wir mussten natürlich an Anzi denken und Janne sagte, ey, guck mal hier, das scheint ein bisschen öfter der Fall zu sein, ne? Weil das irgendwie zwei Sportler unabhängig voneinander eine Verletzung haben, die dann im gleichen Zeitrahmen, nachdem die wieder gesund waren, wieder aufgegangen ist, natürlich schon speziell. Aber da kann man mal sehen, man steckt da halt nicht drin, ne? Und wenn du halt gewisse Belastungsstellen hast und der Knochen ist da halt irgendwie lidiert und angeschlagen oder halt in dem Fall jetzt mit der Schambeinentzündung bei Stefan eine Entzündung, die dann so ungünstig sich auch ausgebreitet hat, das ist natürlich schon extrem ärgerlich. Mal gucken, ob der HSV mit Stefan vielleicht nochmal um ein oder zwei Jahre verlängert oder ein Jahr und eine Option. Aktuell kann ich mir bei der aktuellen Personallage nicht vorstellen, eigentlich, dass man ihn einfach gehen lässt, weil wir hätten jetzt nur Hatzi Karunic, Schonlau und Ramos. Vuškovic immer noch gesperrt.
David kommt im Sommer wieder.
David kommt im Sommer wieder, ja.
Wobei spielt in Rostock halt auch keine Rolle. Dennis Hatzikadunic.
Leih ist dann zu Ende.
Genau.
Also, ja, wir werden das sehen. Wir behalten das natürlich im Auge und halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten gibt zur Vertragsverlängerung von und zur Situation von Stefan Ambrosius. Ich würde es mir wünschen, dass er, wenn er bleibt. Ich mag ihn.
Ja, grundsätzlich. Also
kann auch noch was lernen, klar, aber das können sie aktuell alle.
Ja, das sowieso. Also ich gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial. Also wen ich da vielleicht ein bisschen rausnehmen würde, ist Robert Glatzel.
Ja, wobei der auch starkes Verbesserungspotenzial aktuell in seinem Abschluss hat, ne? Hat auch schon mal jetzt ein paar Dinger liegen lassen, die er sonst auch gut und gerne mal im Schlaf gemacht hat. Also der darf auch nicht müde werden, finde ich.
Ja, das stimmt. Wobei man natürlich dann auch sagen muss, so, ja, also wie gesagt, dann reden wir halt auch von einem Zweitligaspieler, wo ich nicht den Anspruch habe, dass der dir 30 Saisontore schießt. Ich glaube, der ist aktuell bei 17 oder so. Und dann denke ich mir, das ist doch zum aktuellen Stand sehr gut. Hätte der jetzt 33, wird er nicht mehr beim HSV spielen.
Aber es geht ja nicht darum, dass er jetzt die krassesten Dinger reinmacht, sondern darum, dass er hochprozentige Chancen reinmacht, die er bekommt. Und das ist halt aktuell ja nicht der Fall, so, weißt du? Das ist so, also, oder ist hin und wieder mal der Fall, dass er eine höherprozentigere liegen lässt. Ich finde, das kann man schon erwarten, auch von einem Zweitligaspieler. Aber ja, dass
er jetzt dafür hat er dann irgendwie zu einem anderen
Zeitpunkt an jedes Spiel drei Dinger macht, ja. Das natürlich nicht, da bin ich ganz bei dir.
Ja, dafür hat er halt dann zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison auch vielleicht das ein oder andere Ding gemacht, wo die Wahrscheinlichkeit nur bei 50% lag oder
auch
so.
Das gehört zur Wahrheit, ja.
Ja. Deswegen, und beispielsweise in Rostock hat er ja auch wieder getroffen. Ich glaube, Glatzel hat momentan einen Schnitt von knapp jedes anderthalbste Spiel schießt er ein Tor. Deswegen habe ich da jetzt wenig, wo ich sage, ja, aber Glatzel muss jetzt so.
Ich gucke mal eben, ob ich das rausfinden kann, was Bobby Glatzel aktuell für einen Torbeschnitt hat. Weil das.
Ja, also er hat aktuell 15 Tore. 15 Tore in 23 Spielen in der Liga.
Ja, gut, das ist ja ein immer noch sehr, sehr ordentlicher Schnitt, wenn man bedenkt, dass wir 1 Million für den bezahlt haben. Ja, dann ist das auf jeden Fall, weil jetzt ein Marktwert von 3 Millionen etwa.
Ja, 2,8. Deswegen, also man kann natürlich sagen, da ist immer noch mehr möglich. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie konstant der ist über die Zeit, dann glaube ich, ist da irgendwo auch so ein bisschen der Punkt erreicht.
Braucht aber aktuell 128 Minuten für ein Tor und trifft pro Spiel 0,7.
Ja, also knapp ein Tor.
19 Großchancen hat er schon vergeben.
Ja.
Aber natürlich, das passiert, ey. Das ist jetzt auch, also wir dürfen uns da jetzt auch nicht zu tief in die Materie begeben. Das würde auch den Rahmen sprengen. Wir können froh sein, dass wir einen Bobby Glatzel haben und dass er hier ist. Und wir täten gut daran, dieses Jahr aufzusteigen und ihn nicht zu verlieren.
Das denke ich auch, ja.
Wen wir nicht verloren haben, und da kommen wir zu einer weiteren schönen Geschichte, ist Tom Mickel, der jetzt 10 Jahre beim HSV unter Vertrag steht. Von daher alles Gute von uns an Tom. Habe ich eben Tim gesagt?
Das weiß ich nicht, aber...
An Tom Mickel.
So höre ich dir zu.
Tom Mickel, 10 Jahre jetzt beim HSV. Und ja, immer noch wichtig für den HSV. Also auch im Trainingslager, so wie er mit den Jungs umgeht und so. Wie er aktiv ist und mit jungen Spielern Kontakt hat und so. Ist auch eine echte Type. Man kann sich auf den verlassen und hängt sich trotzdem immer voll rein, auch wenn er natürlich weiß, dass er hier nicht mehr erster Torwart wird. Also,
ja, auch zweiter
meiner Torwart. Meiner Meinung nach ein tadelloser Profi.
Ja. Ja, auch zweiter Torwart ist mittlerweile knapp, hat diese 10 Jahre nicht am Stück gespielt beim HSV, sondern war zwischenzeitlich mal für, ich glaube, ein Jahr weg bei Greuther Fürth mit einer kurzen Unterbrechung, wie gesagt, dann eben jetzt, das ist jetzt im 10. Jahr beim HSV, hat das jetzt praktisch voll gemacht und Hut ab, sich da so dann auch mit dem zufrieden zu geben, weil ich glaube, da wäre schon an der einen oder anderen Stelle definitiv in der Karriere grundsätzlich mehr drin gewesen. Steigt damit jetzt in einen ganz illustren Kreis auf. Ich glaube, es gibt 7 oder 8 Spieler, die 10 Saisons beim HSV gemacht haben. Und Tom Mickel ist damit Abstand derjenige, der am wenigsten gespielt hat, weil der hat in diesen ganzen 10 Jahren dann 6 Einsätze für die erste Mannschaft gemacht. Also war dann zwischenzeitlich auch Stammtorhüter bei der zweiten. Und das finde ich krass. Vor allen Dingen, er ist ja kein gebürtiger Hamburger und hat sich das so über die Zeit angenommen. Also dem zeuge ich auf jeden Fall Respekt. Ganz witzig, der hat mal, ich glaube beim Abendblatt, ein Podcast war der da zu Gast und hat dann erzählt, wie das irgendwie war für ihn als Jugendspieler mit damals seinem Jugendverein, dem FC Energie Cottbus, zum HSV zu fahren und da irgendwie U16, U17 zu spielen und dass ihn das damals schon irgendwie begeistert hat. Dann ein paar Jahre später kam dann die Anfrage vom HSV und da hat er sich dann nicht lumpen lassen.
Ja, stark auf jeden Fall. Ich finde das gut. Ich freue mich auch immer. Ist auch ein witziger Typ, bringt so auch so eine Freude mit und so. Es ist einfach... Ja, ist einfach schön, dass mich als Fußballfan, nicht nur als Fan des HSV, auch als Fußballfan, finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache. Also mein Themenzettel ist tatsächlich jetzt leer. Wir haben jetzt hier alles abgehakt. Gibt es von dir noch irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast? Irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
Nee, tatsächlich nicht. Es sind jetzt, wir können jetzt kurz nochmal vorausschauen auf das Spiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück. Der Tabellenletzte, ja. Der abgeschlagene Tabellenletzte kommt ins Hamburger Volksparkstadion und hat den schnellsten Spieler dieser Saison unter Vertrag, ehemaliger HSVer. Ja, Maxwell Jumpfei oder wie man ihn ausspricht, den hatte der HSV mal aus Bochum geholt. Und läuft knapp 37 km/h, also 36, irgendwas, ja, knapp um die 37 auf jeden Fall. Beeindruckend. Das schaffen manche Leute nicht auf dem Fahrrad.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon nicht schlecht. Ja, krass. Ja, also auch mit Osnabrück haben wir ja ähnlich wie mit Elversberg noch eine Rechnung offen. Und die, finde ich, können wir jetzt am Wochenende gerne mal begleichen.
Ja, das auf jeden Fall. Also spielen alles andere als eine gute Saison, haben schon im Sommer einige Leistungsträger, die dafür gesorgt haben, dass der Verein aus der dritten Liga aufsteigt, verloren. Und ja, für die wird es vermutlich auch, wenn sie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Hannover gewonnen haben, 1-0, direkt halt wieder runtergehen. Die haben jetzt 15 Punkte, abgeschlagener Tabellenletzter als Beispiel Hansa Rostock, die sind einen Platz drüber, die haben 22 Punkte. Ja, ich weiß nicht, wo Osnabrück die Punkte holen soll und Vereine wie Rostock oder Kaiserslautern eben nicht.
Wo wir gerade dabei sind, jetzt wenn wir jetzt nochmal so über so ein, zwei andere Mannschaften sprechen. Schalke 04, ne?
Ja.
Also, das ist ja einfach nur noch krass, was da abgeht. Also, die haben jetzt gegen Magdeburg verloren, haben vorher gegen Wiesbaden gewonnen, haben dann gegen Kiel verloren, haben davor zwar Braunschweig geschlagen, aber haben zwei Spiele davor gegen Lautern und gegen den HSV verloren. Unentschieden gehabt, dann irgendwann mal gegen Greuther Fürth, ein Sieg in Rostock, also so richtig so gegen die Top-Teams geht bei Schalke gar nichts. Und man darf mal nicht vergessen, die sind jetzt 14. mit 26 Punkten, Braunschweig ist 15. mit 24 Punkten und Lautern und Rostock sind beide auf 16 und 17 mit 22 Punkten. Das heißt, sollte Schalke 04 am kommenden Wochenende verlieren und Braunschweig gewinnen, dann sieht es für Schalke aber mal ganz schnell ganz dunkel aus. Wobei wir natürlich am Freitag dicke Schalke-Fans sein werden. Und da spannt sich dann der Bogen zurück, denn Schalke 04 spielt am kommenden Freitag um 18.30 Uhr zu Hause gegen den Stadtteilverein, der gerne größer wäre, als er eigentlich ist. Während Kiel in Berlin im Olympiastadion gegen die Hertha spielen muss. Und insofern ist der Freitag für den HSV ein wichtiger Spieltag trotzdem und da werden sicherlich einige diese Spiele verfolgen und wahrscheinlich bin ich am Freitag so viel Schalke und Hertha-Fan, wie ich es vorher nie in meinem Leben gewesen bin.
Ja, und vermutlich auch danach nicht mehr wirst.
Ich habe mit Luca darüber gesprochen, über das Spiel. Jetzt kann ich ihn hier ein bisschen fronten, was das angeht. Luca meinte, er hat die Schalke-Bettwäsche und das Hertha-Kopfkissen schon aufgezogen.
Ja. Ja, Luca, wie man ihn kennt, top vorbereitet.
Auf jeden Fall.
Ja, das soll man dazu sagen. Ich werde jetzt nicht die Bettwäsche rausholen, aber ich habe erst überlegt, ob ich nach Berlin fahren soll. Ich habe aber am Freitag den ganzen Tag JavaScript, also einen JavaScript-Kurs. Ja, auf den ich mich weniger...
Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist Yoga, aber...
Ja, leider nicht. Aber gut, das gehört halt auch irgendwie dazu. Und ja, das wäre doch ein schöner Spieltag, wenn zumindest Kiel und St. Pauli nicht gewinnen. Ja, ich würde mir gar nicht sagen, dass die verlieren. Ich glaube, Schalke...
Die können alle unentschieden spielen.
Ja.
Alle beide.
Schalke.
Unentschieden Schalke, Pauli und unentschieden Hertha Kiel. Punkt. Von mir, wobei von mir aus kann Schalke auch gewinnen, ist dann auch egal. Hauptsache die Zecken gewinnen nicht.
Ja, wobei ich sagen muss, Schalke, die haben so viel mit sich selber zu tun. Also vermutlich könntest du da auch die Truppe von, weiß ich nicht, aus der Baller League oder so dahin schicken. Und,
man darf halt nicht vergessen, wenn die absteigen sollten, dann gehen die direkt in die Regionalliga West. Weil
aller Voraussicht nach, außer
Tönnies macht das Problem keine auf. Lizenz. Also die dritte Liga wird ja nicht von der DFL, das muss man nochmal erklären. Die erste und die zweite Liga werden von der DFL verwaltet, die dritte Liga vom DFB. Und in der ersten und zweiten Liga gilt vor allem auch Finanzplanung und so. Und in der dritten Liga ist es maßgeblich, Eigenkapital zu haben. Und Eigenkapital hat Schalke nicht. Dazu haben sie 160 Millionen Euro Verbindlichkeiten und keiner der Spieler im Schalker Kader hat einen Vertrag für die dritte Liga. Das heißt, in dem Fall würden die dann direkt runtergehen in die Regionalliga West und die zweite von Schalke würde ebenfalls zwangsabsteigen müssen, weil natürlich nicht zwei Mannschaften aus dem gleichen Verein der gleichen Liga spielen dürfen. Also es ist total abgefahren.
Genau. Wobei man sagen muss, also bevor das passiert, glaube ich, dass beispielsweise jemand wie Tönnies oder so das Portemonnaie aufmacht.
Ja gut, aber jetzt bis zum Sommer ist nichts mehr drin.
Nee, also nicht transfermäßig, aber dass man eben beispielsweise da das Kapital für die Lizenz oder so in Frage stellt. Und boah. Schalke ist noch nicht abgestiegen. Ich glaube auch, die werden nicht absteigen. Wobei ich sagen muss,
die sind schon erschreckend schlecht. Ich habe das auch lange gesagt, aber guck dir mal die Punkte an.
Ja, das ist sehr, sehr brenzlig für Schalke auf jeden Fall. Und da müssen alle Alarmglocken klingeln. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Schalke einfach davon profitieren wird, dass halt mindestens drei Mannschaften schlechter sind als die. Osnabrück, die sind in meinen Augen so gut wie abgestiegen. Beispielsweise Hansa Rostock und Kaiserslautern, die nehmen sich jetzt am Wochenende gegenseitig die Punkte weg. Rostock empfängt nämlich zu Hause am Samstag den 1. FC Kaiserslautern. Und ich traue Schalke einfach zu, dass sie noch eine Mannschaft wie Wiesbaden oder so hinter sich lassen können. Aber da stimmt das
Bei Nürnberg zum Beispiel würde mein Vertrauen in Schalke 04 schon wieder nachlassen. Also ja, bei Wien, Wiesbaden, Braunschweig, Rostock, Osnabrück bin ich vielleicht noch dabei. Lautern würde ich fast noch ein bisschen rausnehmen. Ich finde, die sind eigentlich stärker als der Platz, wo sie gerade stehen. Aber ab Nürnberg aufwärts gibt es keine Mannschaft mehr, wo ich sagen würde, das ist ein sicherer oder ein sehr wahrscheinlicher Sieg für Schalke 04. Das gibt's auch nicht.
Nee, aber das muss es ja auch nicht sein. Also wenn du drei Mannschaften hinter dir lassen kannst, wie auch immer, dann wird's reichen. Und genau das ist, glaube ich, Schalkes großes Pfand in dieser Saison.
Ich bin gespannt. Wir werden das sehen. Ich gucke mir dann, ich sehe natürlich immer die Reaktion von Gamer Brother auf die Schalke-Spiele und es ist schon, wenn man sich dann damit ein bisschen mehr beschäftigt, ist es schon echt auch bitter, was da aus Schalke 04 geworden ist.
Ja, ich kann es ja einfach mal ankündigen und damit können wir dann auch die Folge zumachen. Wir werden auf jeden Fall zum Saisonende hin dann nochmal eine Reaction auf unsere Prediction bringen. Wir haben ja am Saisonbeginn die Liga so ein bisschen getippt, wollten dazu auch eigentlich mal einen Instagram-Post machen, den wir aber hier im Podcast der Ankündigungen, wie so vieles, nicht eingehalten haben. Manche Leute erinnern sich noch an Freistoßduelle, die nie stattgefunden haben.
Ja, du warst ja nicht mit im Trainingslager. Ja,
vielleicht dieses Jahr im Sommer. Wir haben es auf jeden Fall nach wie vor noch auf der Liste. Die Umsetzung ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber es gibt auf jeden Fall eine Reaction-Folge auf unsere Prediction. Wie gesagt, dann...
Max wird mich daran erinnern.
Zum Saisonende, ja. Max wird dich daran erinnern. Und eins kann ich dir sagen, Max hat auf jeden Fall da teilweise nicht so ein glückliches Händchen gehabt, weil A, Christian Fiel ist immer noch Trainer in Nürnberg. Und B, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Schalke 04 nicht mehr diese Saison die Liga gewinnt und kann damit predikten, dass ich schon mal mit zwei Sachen falsch lag. Allerdings habe ich gesagt, dass Elversberg am Saisonende einen unteren einstelligen Tabellenplatz bekommt und da fahre ich wiederum sehr gut.
Ich bin gespannt. Max, vielen Dank. Wir sind am Sonntag dann bei dem Stadion, sehen uns da und ja, bis dahin sagen wir wie immer alles Gute, schöne Restwoche. Nur der HSV.
Ciao, ciao.